Wenn man nicht wüsste, dass der Koran Gottes Wort ist, man könnte meinen, ein Mann hätte ihn geschrieben.
Grundsätzlich darf jeder über alles Witze machen. Die Frage ist nur, mit welcher Intention man das macht.
Lachen hat also auch etwas Subversives, etwas Gefährliches, etwas falsche Autoritäten in Frage stellendes.
Ich bin Jude, ihr müsst trotzdem nur lachen, wenn es euch gefällt.
Das heißt, es gibt jüdische Witze über die Orthodoxie. Es wird sogar über Gott gelacht. Es gibt keine Autorität.
Also ich glaube, dass eine Religion, die humorlos ist, gefährlich wäre.
Lachen verboten? Humor in den Religionen. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Als Pfarrer hat man ja auch mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu tun. Und manchmal sogar mit schwierigen Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Ein solcher Extremfall ist die Braut.
Ingmar Maybach-Neserke ist Pfarrer und Kabarettist, Kirchenkabarettist. Die Ideen für seine Gags holt sich der Frankfurter meistens aus dem Alltagsleben in der Gemeinde.
Als Pfarrer denkt man ja, bei der Trauung geht es vor allem um das Ja-Wort zweier Menschen zueinander und Gottes Segen dazu. Für die Braut dreht sich aber alles um das Brautkleid. Als Pfarrer denkt man dann bei solch einer Trauung oft, ich stehe hier eigentlich nur, weil mein schwarzer Talar so schön das weiße Brautkleid kontrastiert.
Maybach-Neserke erzählt auf der Bühne von täglichen Telefonaten der Braut mit Pfarrer, Küsterin und Organistin, bis dann kurz vor der Hochzeit der ultimative Anruf kommt.
Hallo, Herr Pfarrer, ein Problem. Bitte jetzt nicht übel nehmen. Gestern kam mein Hochzeitskleid, doch der Reifrock ist zu weit und den schmalen Mittelgang komme ich damit nicht entlang. Das Kleid zu ändern wird nicht gehen, das werden Sie bestimmt verstehen. Und so weiter und so sofort, ich heirate im Nachbarort.
Ja, es ist wirklich genau so passiert. Absage des Traugottesdienstes 2 Wochen vor dem Termin, weil die Kirche nicht zum Brautkleid passte. Und jetzt versteht ihr auch, warum so mancher Pfarrer sagt, lieber 2 Beerdigungen als eine Trauung.
Bundesweit gibt es rund 2 Dutzend Kirchenkabarettisten und einige wenige Kirchenkabarettistinnen. Solo, im Duett oder als Mini-Ensemble. Die einschlägigen Namen reichen vom weiß-blauen Bäffchen über das fränkische Kirchenkabarett FKK, die Vorletzten, die Schmutzengel, Klüngelbeutel und das Duo Camillo. Fast alle Kirchencomedians sind hauptberuflich Theologinnen und Theologen. Mit ihren Auftritten in Kirchengemeinden schmoren sie im eigenen Saft. Die meisten Gags sind Insider-Witze für Kirchenmitglieder, die am Gemeindeleben teilnehmen. Das sei naheliegend, meint Ingmar Maybach-Neserke.
Humor ist ja nur dann witzig, wenn er von innen kommt, sich von außen über irgendwen oder was lustig zu machen, ist nur halb so komisch.
Er wolle als Kabarettist schon den Finger in manche kirchliche Wunde legen, allerdings räumt der Pfarrer auch ein.
Ich bin Kirche, ich sehe mich selber als Teil der Kirche und das ist bei allen Leuten, die ins Kirchenkabarett gehen, so. Sodass man eher sich an die eigene Nase fasst.
Das heutige Kirchenkabarett tut in der Regel keinem weh. Dabei können Humor und Lachen durchaus eine andere Qualität haben, meinen die katholischen Theologen Karl-Josef Kuschel und Andreas Weiß.
Und das Lachen ist von daher etwas sehr Gefährliches, gefährlich auch im politischen Sinne, denn die autoritären und totalitären Herrscher fürchten ja nichts mehr, als dass hinter ihrem Rücken gelacht wird.
Wenn man in einem religiösen System oder in einem politischen System Witze machen kann über die herrschende Klasse, dann ändert es etwas in meinem eigenen Erleben. Wenn ich Witze machen kann über den Papst, über Bischöfe, über herrschende Politiker, dann schafft das Freiräume im Denken und mitunter auch im Handeln. Deshalb wird das Lachen aber auch in solchen Gemeinschaftssystemen, egal ob sie politischer oder religiöser Art sind, auch mit sehr, sehr viel Argwohn und Vorbehalten gesehen.
Lachen hat also auch etwas Subversives, etwas Gefährliches, etwas falsche Autoritäten in Frage stellendes.
Man weiß, wenn das Volk über etwas lachen kann, dann können sie sich auch über diese Schicht erheben. Und so kann ein einzelnes Lachen, das andere Menschen ansteckt, zu politischen Umstürzen oder auch zu Neuformierungen von Kirchen führen.
Dass man über Religion lachte, ja, dass man als Christ oder Christin lachte, war lange Zeit verpönt. Die Kirche hat sich mehr als 1000 Jahre sehr schwer getan mit dem Humor, mit dem Lachen. So schrieb der Kirchenvater Johannes Chrysostomos um 400:
Nicht dazu sind wir beisammen, um schallendes Gelächter anzuschlagen, sondern um zu seufzen. Und mit diesem Seufzen werden wir uns den Himmel erwerben.
Seine Behauptung, Jesus habe nie gelacht. Die vermeintliche Logik des Chrysostomos, Lachen ist Sünde und da Jesus ohne Sünde war, kann er nicht gelacht haben.
Warum ist das Lachen so gefährlich? Denn Lachen schürt den Zweifel. Der lachende Mensch setzt sich über Gott hinweg und kennt sein Maß nicht mehr. Deshalb muss das Lachen unterdrückt werden. Deshalb ist auch viel, viel stärker in der mittelalterlichen Theologie eine Theologie der Tränen, also des Leidens, der Zerknirschtheit, der Buße und der Demut gepredigt worden.
Der Tübinger Theologe Karl Josef Kuschel hat sich intensiv mit dem Lachen in Theologie und Kirchengeschichte befasst.
Das Lachen ist ja ein rätselhaftes Phänomen und damit auch ein gefährliches Phänomen. Von Aristoteles stammt der Ausdruck, der Mensch sei ein lachendes Wesen. So unterscheidet er sich vom Tierreich.
Aristoteles und das Lachen spielen auch eine entscheidende Rolle in dem Klosterkrimi von Umberto Eco, Der Name der Rose. Der Mönch Jorge von Burgos, der alte blinde Bibliothekar, verbietet seinen Mitbrüdern das Lachen und ist erzürnt, als William von Baskerville lustige Illustrationen in der Bibel entdeckt.
Wo man auf dem Rücken einer Blaugans Sperber findet, die Fische fangen in einem Bach und Bären, die Falken am Himmel jagen und Krebse, die mit den Tauben fliegen und drei Riesen, die gefangen in einer Falle sitzen und von einem Hahn gebissen werden.
Verba vana, aut risui apta, non loqui.
Sprich keine leeren oder zum Lachen reizende Worte, sagte plötzlich jemand hinter uns.
Ich hörte Personen über lachhafte Dinge lachen. Unser Herr Jesus Christus bedurfte nicht solcher Narreteien, um uns den rechten Weg zu zeigen. Nichts in seinen Gleichnissen reizt uns zum Lachen oder zum Schaudern.
Für den Bibliothekar in der mittelalterlichen Abtei ist das Lachen Gotteslästerung. Jorge schreckt nicht einmal vor Morden zurück, um zu verhindern, dass das verloren geglaubte Buch des Aristoteles über das Lachen gelesen wird. In dem Showdown des Romans fragt William von Baskerville:
Warum wolltest du dies Buch mehr schützen als andere?
Weil es vom Philosophen stammt. Jedes Werk des Aristoteles hat das Bild der Welt etwas mehr entstellt. Wenn er das Lachen rechtfertigt, er mit seiner Autorität, zerstört er den Glauben. Wer lacht, braucht den Glauben nicht mehr.
Lachen ist also Ausdruck der Freiheit des Menschen. Und was fürchtet dieser Hüter des kirchlichen Dogmas und der kirchlichen Moral mehr als die Autonomie des Menschen? Nicht wahr? Dass der Mensch sich sozusagen lachend über seinen Zustand erhebt und seine Freiheit in Anspruch nimmt, das Licht des Lachens, das er zum Ausdruck bringt als Zeichen seiner Selbstbestimmung.
Die Romanfigur Jorge und mit ihm zahlreiche reale Theologen haben darauf verwiesen, Jesus habe nicht gelacht. In der Tat gibt es keine Bibelstelle, die einen lachenden Jesus belegt. Karl Josef Kuschel weist aber darauf hin, dass Jesus ein lebensbejahender Mensch gewesen sei.
Der sozusagen ganz auf das Glück des Menschen setzt und zum Glück Ausdruck dieses Glücks ist eben auch das Lachen. Kein düsterer Unheilsprophet, keiner, der sich daran weidet, dem Menschen Schreckensszenarien vor Augen zu stellen. Er ist kein apokalyptischer Bußprediger gewesen, sondern jemand, der das Glück des Gottesreiches verkündet hat und dem Menschen vermitteln wollte.
Doch lange standen auf den Kanzeln der Gotteshäuser eher die Moralapostel als die Verkünder der frohen Botschaft. Und heute? Die Religion ist längst kein Tabu mehr, über das man sich lieber nicht lustig macht. Die römische Kurie versucht zwar, ihre klerikalen Machtstrukturen zu bewahren und zu verhindern, dass deutsche Bischöfe nach den zahlreichen Missbrauchsgutachten und dem kollektiven Coming-out queerer kirchlicher Mitarbeitender mehr Offenheit zulassen. Doch obwohl die Kirchenspitze ihre Macht hartnäckig verteidigt und die Kirchenbasis darunter leiden mag, für die meisten Menschen in Deutschland spielen die Kirchen kaum noch eine Rolle. Zumindest keine, an deren Macht man sich satirisch abarbeiten müsste. Und dennoch stellt sich die Frage nach den Grenzen des Humors, meint der katholische Theologe Andreas Weiß, der sich in einem Buch intensiv mit dem Thema Glauben und Humor beschäftigt hat.
Es gibt eine Grenze bei Witzen, die man über Religion machen kann. Diese Grenze ist sehr, sehr schwer zu ziehen, denn das Humorvolle in Bezug auf Religion betrifft eine der intimsten Gefühlsformen, die das menschliche Leben überhaupt hat, nämlich das Gefühl der Heiligkeit, das Sakrale. Wenn einem Menschen etwas heilig ist, dann ist das unantastbar für diese Personen. Wenn sich nun Menschen über dieses Heilige lustig machen, dann kann das zu tiefen Verletzungen führen. Wir sollten nicht vergessen, dass das Gefühl der Heiligkeit von Mensch zu Mensch unterschiedlich werden kann. Witze zu machen hat insofern auch immer in gewisser Weise mit Verantwortung zu tun.
Diese Verantwortung betont auch der Kabarettist Matthias Brodovi, der sich selbst als Vertreter des gehobenen Blödsinns bezeichnet. Der Entertainer hat katholische Theologie studiert und ist ausgebildeter Kirchenmusiker.
Ich möchte niemanden in seiner Religiosität verletzen. Mir geht es um was Inneres. Also wenn jemand wirklich einen inneren Glauben, eine innere Frömmigkeit hat, da möchte ich niemanden angehen, selbst wenn mir dieser Glaube fremd ist.
Humor, der sich über eine Religion lustig macht, geht bei manchem Gläubigen ja durchaus an die Schmerzgrenze. Ein Paradebeispiel dafür ist wohl der Film »Das Leben des Brian« von der Komikergruppe Monty Python. Ein Film von 1979, eine Geschichte, in der Brian, der zu Zeiten Jesu lebt, unfreiwillig zum Messias wird und auch am Kreuz landet. Wohl kein Film, keine Satire hat für so viele Proteste von christlicher, aber auch jüdischer Seite gesorgt. In den USA und Großbritannien kam es zu Boykotten und Aufführungsverboten. Berühmt ist nicht nur der Film, sondern auch der Schlusssong, wenn die Gekreuzigten gemeinsam singen.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Ein Film, den Matthias Brodovi als Jugendlicher gesehen hat.
Den habe ich gesehen an einem Karfreitag in unserer Kirchengemeinde. Unser Kaplan hat den gezeigt. Vielleicht macht man das nicht. Wir haben das damals gemacht und ich finde eben, Das Leben des Brian ist ein außerordentlich gut recherchierter, hochorigineller Film. Formal fällt er sicherlich unter den Blasphemieparagraphen. Was ist denn jetzt wichtiger? Ist doch eigentlich wichtiger, dass man so eine Satire über Religion hat, die vielleicht sogar auch die religiösen Menschen mal gucken sollten, um einfach wieder zu sehen, nimm dich nicht so ernst, da sind auch viele Dinge, über die man mal ruhig schmunzeln darf.
Manche schmunzeln darüber, manche sind verärgert oder verletzt. Aber kann man Gott überhaupt beleidigen? Der katholische Theologe Andreas Weiß ist überzeugt.
Man kann Gott sehr wohl beleidigen, aber nicht direkt, sondern indirekt. Der sicherste Weg, den Schöpfer zu beleidigen, geht vielmehr über die Geschöpfe. Wenn ich Menschen entwürdige, wenn ich Menschen lächerlich mache in ihrer Menschlichkeit, dann ist das zugleich auch eine Verletzung desjenigen, nämlich Gottes, der diesen Geschöpfen die Würde gegeben hat.
Matthias Brodovi respektiert religiöse Gefühle anderer Gläubiger. Aber was bedeutet das für Satire? Verbietet es sich, Witze über andere Religionen, wie zum Beispiel den Islam, zu machen?
Nee, verbietet es sich nicht. Meine Grundauffassung von Kabarett, ich bin da sehr, sehr geprägt von Hans-Dieter Hüsch. Hüsch war ja ein sehr gläubiger und sehr frommer Mensch und war aber eben auch zutiefst humanistisch. Und das ist für mich der Anspruch, den ich an meinen Kabarett auch hätte. Tatsächlich auch humanistisch zu sein und bei mir auf einem christlichen Fundament. Und das schließt sich nicht aus. Ich finde, Humanismus resultiert aus christlicher Ethik. Umgekehrt, Christentum ohne Humanismus in meinen Augen würde nicht funktionieren.
Wenn es hier um Religion und Humor geht, dann darf natürlich ein Blick auf den jüdischen Witz nicht fehlen. Ein wesentlicher Aspekt des jüdischen Humors ist die Selbstironie, betont Doron Rabinowitsch, ein in Israel geborener und in Wien lebender Schriftsteller.
Es ist zu einem großen Teil das Lachen über sich selbst und nicht das Verlachen, Verhöhnen des anderen. Es ist abgesehen davon auch ein Humor, der sich mit der Situation auseinandersetzt, der andere zu sein. Und es ist ein Humor, der keine Grenzen kennt, keine Autorität. Der jüdische Humor entstand in einem Ambiente, wo eine Zentralmacht, eine jüdische, nicht vorhanden war, die das zensurieren hätte können. Dadurch ist er modern.
Prägend für den jüdischen Witz war das Judentum in Osteuropa, in der heutigen Ukraine und Polen bis zum Holocaust. Dort hat sich ein Humor herausgebildet, der eigentlich keine religiösen Autoritäten kennt.
Das heißt, es gibt jüdische Witze über die Orthodoxie, es gibt jüdische Witze über die Reformer, es wird sogar über Gott gelacht und es gibt so gesehen keine Autorität.
Jüdischer Humor wird auf deutschen Bühnen vor allem von Oliver Polak repräsentiert. Der hat in einem Buchtitel programmatisch geschrieben: Ich darf das, ich bin Jude. Und er trat, zumindest in den vergangenen Jahren, auch bewusst als jüdischer Comedian auf, wie bei einem Act in Berlin.
Ich bin Jude, ihr müsst trotzdem nur lachen, wenn es euch gefällt. Viele wundern sich bestimmt, die dürfen jetzt hier wieder auftreten.
Oliver Polak stammt aus der einzigen jüdischen Familie im emsländischen Papenburg. Seine Großeltern sind im KZ Buchenwald ermordet worden. Das hindert ihn nicht daran, auch Gags im Zusammenhang mit dem Holocaust zu machen.
eBay schickt mir für 10 positive Bewertungen einen gelben Stern zum Anstecken. Da soll noch mal einer sagen, in Deutschland hätte sich nichts geändert. Vor 70 Jahren reichte eine negative Bewertung vom Nachbarn für den gelben Stern.
Naja, prinzipiell ist das Lachen über die Shoah durchaus auch Teil der jüdischen Witze. Darüber wird sehr wohl in jüdischen Kreisen gelacht. Die Frage ist, mit wem man lacht. Lachen wir über die Opfer oder lachen wir mit den Opfern? Ein bitteres Lachen, Tränen gelacht.
Comedy, Kabarett und das Thema Holocaust. Das ist auf jeden Fall eine Gratwanderung. Das gilt für jüdische Comedians, viel mehr aber für nicht-jüdische, wie die österreichische Kabarettistin Lisa Eckert, die für ihr vermeintliches Spiel mit dem Antisemitismus heftig kritisiert worden ist. In der WDR-Sendung Mitternachtsspitzen hatte sie auf dem Höhepunkt der MeToo-Debatte einen umstrittenen Auftritt. Sie machte darauf aufmerksam, dass Harvey Weinstein, Roman Polanski und Woody Allen Juden seien.
Am meisten enttäuscht ist von den Juden. Da haben wir immer gegen diesen dummen Vorwurf gewettert, denen ging es nur ums Geld. Und jetzt plötzlich kommt heraus, denen geht's wirklich nicht ums Geld. Denen geht's um die Weiber und deswegen brauchen sie das Geld.
Wollte die Kabarettistin hier den Antisemitismus satirisch auf die Spitze treiben, um ihn zu entlarven? Der österreichische Schriftsteller Doron Rabinowitsch gibt zu bedenken.
Was da passiert ist, dass Witze erzählt werden, als befände man sich in einem intimen Rahmen, so als ginge es um ein Kellertheater. Es werden Witze erzählt, als wären wir unter uns. Und zuschauen tun aber Leute, die diese Witze ganz und gar nicht ironisch sehen, sondern durchaus als Zote beklatschen und sich freuen, dass man es wieder darf. Besonders problematisch ist es, wenn man die Rolle, die auf der Bühne gespielt wird, gar nicht bricht. Nie bricht. Nicht einmal im Interview dann bricht. Also eigentlich dann sagen kann, das, was da sich als Witz verkleidet, ist in Wirklichkeit durchaus ernst. Das Problematische an der ganzen Geschichte ist nämlich, dass es auch noch funktioniert. Es hat einen Erfolg, aber leider ist dieser Erfolg ja nichts Neues, sondern Jahrhunderte alt. Er nennt sich Antisemitismus. Das heißt aber nicht, dass die Person, die das macht, deswegen ein Antisemit oder eine Antisemitin sein muss, sondern das könnte auch jemand sein, der oder die einfach wahnsinnig gerne Erfolg hat.
Anders als im Judentum gibt es im Islam eher ein angespanntes Verhältnis zum Humor. Man denke nur an den Streit um die Mohammed-Karikaturen. 2005 veröffentlichte eine dänische Zeitung Karikaturen über den islamischen Propheten, was weltweit in islamisch geprägten Ländern zu heftigen Protesten führte. Und dann der 7. Januar 2015.
Frankreich ist heute vom verheerendsten Anschlag seit Jahrzehnten erschüttert worden. Schwer bewaffnete Männer richteten in der Pariser Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo ein Blutbad an. 12 Menschen wurden ermordet, unter ihnen fast die gesamte Führungsriege des Blattes und 2 Polizisten.
Diese Tat und andere, die sich gegen Mohammed-Karikaturen richteten, stellen in gewisser Weise eine Bedrohungskulisse dar für Künstlerinnen und Künstler, die sich kritisch und satirisch mit dem Islam auseinandersetzen. So gab es vor einigen Jahren eine Auseinandersetzung um den Komiker Dieter Nuhr, der sich in seinen Programmen immer wieder über den Islam lustig gemacht hat. Unter anderem hat er das islamische Frauenbild auf die Schippe genommen und gesagt, im Islam sei die Frau zwar frei, aber in erster Linie frei davon, alles entscheiden zu müssen. Lacher erntete er auch mit diesem Satz.
Wenn man nicht wüsste, dass der Koran Gottes Wort ist, man könnte meinen, ein Mann hätte ihn geschrieben.
Der Hamburger Schriftsteller und Kabarettist Kerim Pamuk stellt sich die Frage, warum Comedians wie Dieter Nuhr Witze über den Islam machen.
Grundsätzlich darf jeder über alles Witze machen. Die Frage ist nur, mit welcher Intention man das macht. Plus, ob man eine minimale Vorbildung oder eine Grundkenntnis der Religion hat. Und die meisten sogenannten Islamkritiker äußern sich zum Islam genauso, wie es der Salafist zum Islam tut, nämlich 1:1. Das heißt irgendwie theologische ABC-Stützen, die davon keine Ahnung haben, die nicht wissen, dass zum Beispiel der Islam eine 1500-jährige Interpretationsgeschichte hinter sich hat, die dann aber das 1:1 nehmen und dann aber sagen, siehst du, genauso steht es drin.
Es gibt in Deutschland eine kleine Szene muslimischer Comedians wie Noctara, eine Website von 2 muslimischen Satirikern aus dem Rhein-Main-Gebiet. Die beiden veröffentlichen täglich satirische Beiträge in Form von Meldungen oder Artikeln.
Halal Kitty, Kawaii-Kätzchen zum Islam konvertiert. Das beliebte Anime-Kätzchen Kitty White ist zum Islam konvertiert und trägt Kopftuch. Hello Kitty heißt daher ab sofort Halal Kitty.
Taliban versprechen Wahrung der Frauenrechte und Pressefreiheit. In einem Kabuler Comedy-Club sorgte ein Sprecher der Taliban mit seinem Auftritt über Frauenrechte in Afghanistan für herzhafte Lacher.
Knapp daneben. Muslim hat jahrelang an der Kaaba vorbeigebetet. Ein Muslim musste feststellen, dass er sich jahrelang bei der Gebetsrichtung vertan hatte und daher seine Gebete knapp die Kaaba verfehlten.
Noctara hat 2000 satirische Meldungen veröffentlicht. Sufian El-Kayari ist einer der beiden Macher.
Einer unserer erfolgreichsten Artikel war natürlich der Beitrag, in dem wir einen kleinen Wortwitz gemacht haben, dass die Stadt Essen in Deutschland aus Rücksicht auf Muslime in Fasten umbenannt wird wegen Ramadan. Diese Story hat sich sehr weit ausgebreitet, hat internationale Aufmerksamkeit erreicht, insbesondere dadurch, dass das ungarische Fernsehen das dann in den Abendnachrichten gesendet hat und als echte News dargestellt hat, ohne den satirischen Kontext dabei zu beachten und damit quasi auf die vermeintliche Islamisierung in Deutschland hinweisen wollte. Gleichzeitig hat sich dieser Sender, dieser staatlich geführte Sender vom Orbanfunk, zum Affen gemacht dadurch vor der gesamten Mediengesellschaft.
Sufian El-Kayari weiß natürlich auch um die heftigen Reaktionen von Islamisten auf islamkritische Satire. Doch Angst habe er nicht.
Ich würde sagen, das Risiko ist vergleichsweise gering, weil wir hier in Deutschland leben. Ich denke, in anderen Ländern ist das vielleicht nicht der Fall. Aber hier hätte ich tatsächlich eher Sorgen, dass mir irgendein Nazi die Bude einrennt oder dass irgendwie irgendein Amokläufer ja, aus dem rechten Lager sich irgendwie dazu aufgerufen fühlt, hier irgendwas gegen uns zu machen, als aus der muslimischen Community. Die Akzeptanz ist eigentlich ziemlich hoch. Und ich denke, letztlich geht es auch darum, wie man immer die Satire macht. Und wenn die in einer coolen Art und Weise rübergebracht wird, dann kann man auch ziemlich harte Themen angehen.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Bis heute stehen Humor und Religion zumindest in einem Spannungsverhältnis. Einen Heidenspaß wird man in der Kirche wohl selten erleben. Lange Zeit galt der christliche Merksatz:
Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt.
Dabei kann der Humor so lebenswichtig und hilfreich sein, bemerkt der Salzburger Theologe Andreas Weiß.
Witze zu machen, Humor auszuleben, hat immer auch damit zu tun, sich der Wirklichkeit in ihren Widersprüchlichkeiten zu nähern. Wer über etwas lachen kann, wer Witze machen kann über das menschliche Leben, kann auch mit den Widersprüchlichkeiten, mit den Paradoxien des menschlichen Lebens, auch mit der eigenen Ohnmacht umgehen.
Also ich glaube, dass eine Religion, die humorlos ist, gefährlich wäre,
sagt Matthias Brodovi über die Beziehung zwischen Religion und Humor.
Humor ist ja die Bereitschaft, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Und ich finde es gerade bei Religion mit den vielen Dogmen, die es da ja nun mal gibt, durchaus auch wichtig, sich selbst zu hinterfragen und eventuell über so manches, was vielleicht sogar der Religion immanent ist, auch mal zu lächeln oder zu lachen. Wenn das nicht stattfindet, dann finde ich, wird Religion gefährlich, weil sie dann doch immer in der Nähe zum Fundamentalismus ist.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Michael Hollenbach, Lachen verboten, Humor in den Religionen, Redaktion Hans-Michael Ehl, eine Wiederholung von 2022.